Herzlich willkommen beim ElsaCast, dem Podcast rund um Recht, das Jurastudium und die European Law Students Association von Elsa Münster. Elsa ist die weltweit größte Vereinigung von Jurastudierenden mit Mitgliedern in 43 Ländern in Europa und darüber hinaus. Und wir engagieren uns für den grenzüberschreitenden Austausch von Studierenden in Theorie und Praxis. Am Podcast-Mikro begrüßt euch heute Fiona und ich heiße euch nach einer längeren Sommerpause ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des ElsaCast. Im Juni haben wir uns zuletzt mit dem Antidiskriminierungsrecht beschäftigt und vielleicht ist euch auch der ein oder andere Infopost aus unserer Themenreihe Antidiskriminierung im Fokus über den Weg gelaufen. In den nächsten Podcast-Folgen möchten wir im Rahmen dieser Reihe nochmal einen Schwerpunkt setzen und uns mit Diversität, Diskriminierung und Diskriminierungssensibilität in der juristischen Ausbildung, Wissenschaft und Praxis beschäftigen. Ein ganz schön breites und vielfältiges Thema und zwar als Titel auch ein ganz schönes Brett, aber wir starten heute mit zwei spannenden Gesprächen, die ein bisschen breiter und allgemeiner in das Thema einführen und deshalb denke ich einen ganz guten Überblick und Grundlage für dieses Themenfeld bieten. Und in den nächsten Wochen folgen dann noch ein paar Gespräche, in denen es jeweils um eine bestimmte Perspektive oder ein bestimmtes Thema geht. Worum geht es also heute? Wir wollen uns anschauen, wie es um Diversität und Diskriminierungssensibilität in der juristischen Ausbildung, Wissenschaft und Praxis steht und was für Maßnahmen denkbar sind, um die juristische Fachwelt vielfältiger und diskriminierungssensibler zu machen. Und dafür habe ich zunächst Professor Dr. Emanuel Tofik eingeladen, der seit 2016 Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der Law School und Professor für Rechtsökonomik an der Business School der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht ist. Ich habe mal versucht, ein paar Eckpunkte aus seinem sehr ausführlichen und stationsreichen Lebenslauf herauszugreifen, um euch den Referent ein bisschen vorzustellen. Und wir starten passenderweise in Münster. Denn Professor Tofik hat Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre unter anderem in Münster studiert und nach der ersten juristischen Staatsprüfung einige Jahre hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kommunalwissenschaftlichen Institut gearbeitet. Hier wurde er auch promoviert und seine Arbeit mit dem Dissertationspreis der Universität Münster ausgezeichnet. Nach dem Referendariat am Landgericht Münster und dem zweiten Staatsexamen wurde er als Rechtsanwalt zugelassen und es folgten einige Forschungsaufenthalte und Lehrstuhlvertretungen und die Habilitation auch an der Universität Münster. Seit 2020 ist er als Rechtsanwalt in der Sozietät Tofik Law, unter anderem mit einem Schwerpunkt auf Vereins- und Stiftungsrecht oder Antidiskriminierungsrecht, tätig. Und er ist aktuell, wie erwähnt, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht und daneben Distinguished Scholar in Residence an der Peking University School of Transitional Law und Research Affiliate am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Viele seiner zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträge beschäftigen sich mit Antidiskriminierungsrecht, Diversität in der Rechtswissenschaft und Praxis und Diskriminierung in den juristischen Prüfungen. Und damit herzlich willkommen im ElsaCast, Herr Professor Tofik. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über das ja sehr weite Themenfeld von Diversität und Diskriminierungssensibilität in der juristischen Ausbildung, Wissenschaft und Praxis zu sprechen.
Ja, vielen Dank für Ihre Einladung, Frau Kalberg.
Ich würde sagen, auch wenn dieses Themenfeld ja sehr, sehr weit ist, schaffen wir es vielleicht, uns einen Überblick zu verschaffen und ein paar Schlaglichter auf so ein paar einzelne Fragen und Aspekte zu werfen und starten vielleicht mal mit einer Annäherung an den aktuellen Stand der Diversität und Diskriminierungssensibilität. Sie haben 2021 mit einigen MitautorInnen ein Essay veröffentlicht mit dem Namen Diversität in der Rechtswissenschaft und Praxis. Was war denn Ihr Ausgangspunkt oder Ihr Ausgangsbefund, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollten?
Also es ist ein AutorInnenkreis, der insgesamt mit Fragen von Diskriminierung und Antidiskriminierungsschutz sich inhaltlich befasst. Unsere Beobachtung war, dass gerade mit Blick auf People of Color, wie auch immer man die Konzepte genau benennen und nutzen möchte, vielfach wird auch von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen, Migrationshintergrund, also da sind auch die Konzepte noch im Fluss, dass jedenfalls der Blick auf diese Menschen in der rechtswissenschaftlichen Debatte im Moment noch etwas zu kurz kommt. Also dass wir Diversität oft unter Geschlecht/Gender / Sexualitätsgesichtspunkten sehen. Und das ist auch wichtig und das soll sozusagen nicht an die Stelle treten, sondern das Bild ergänzen und abrunden. Deswegen war das so ein Stück weit der Fokus im Kontext insgesamt von Fragen der Diversität, eben auch diese Perspektive mit einzuflechten.
Sie haben da jetzt schon so ein paar Schlüsselbegriffe genannt, denn der Begriff Diversität ist ja auch relativ breit. Und Sie haben, oder Befund Ihres Essays ist ja, es gibt ein Diversitätsdefizit. Sie haben schon erwähnt, in dem Essay haben Sie sich vor allem mit einer Personengruppe beschäftigt, aber breiter gesagt, was sind es denn für Personengruppen, die insgesamt unterrepräsentiert sind, vielleicht von Diskriminierung sogar betroffen? Und wenn wir von Diversität oder einem Diversitätsdefizit sprechen, an welche Diskriminierungsmerkmale oder Diversitätsachsen knüpft das an? Es ist ja schon, mein Eindruck, relativ vielfältig, welche Perspektiven man da anlegen kann.
Das ist richtig, man kann sehr viele Perspektiven anlegen und ich glaube, es ist ein Charakteristikum der Vielfaltsdebatte, dass sie vielfältig ist und das ist auch gut so. Und ich vergleiche das auch immer ein Stück weit mit so einer Kleenex-Box. Wenn Sie da ein Tuch rausziehen, ziehen Sie das nächste auch mit nach. Das heißt, meines Erachtens stehen die verschiedenen Diversitätsachsen, wie Sie sie genannt haben, oder Merkmale nicht in Konkurrenz zueinander. Und wir müssen auch aufpassen, dass es da nicht Diskurse gibt, die dann gegeneinander ausgespielt werden oder diese Merkmale gegeneinander ausspielen. Zumal Intersektionalität, also das Zusammentreffen verschiedener dieser Merkmale, eben auch nochmal ein besonderes Problem darstellt. In unserem Essay haben wir uns, wie gesagt, vor allen Dingen mit Menschen mit Migrationsgeschichte befasst. Der Hintergrund insgesamt dieser Fragestellung ist, dass es Fragen aufwirft um Akzeptanz des Rechtsstaats und Teilhabe an den demokratischen Institutionen, wenn systematisch bestimmte Gruppen exkludiert werden, wie auch immer die Mechanismen im Einzelnen sein mögen, die dazu führen. Wenn sich bestimmte Gruppen nicht repräsentiert, nicht gesehen, nicht wahrgenommen fühlen, wenn sie den Eindruck haben, dass die staatlichen Institutionen mit ihrer Lebenswirklichkeit nichts anzufangen wissen, kein Verständnis für sie aufbringen können, dann gefährdet das die Akzeptanz dieser zentralen Institutionen und damit unser friedliches Zusammenleben. Und deswegen war aus unserer Sicht wichtig, darauf hinzuweisen, dass es insgesamt noch sehr wenig Daten gibt in diesem Bereich. Das ist auch nachvollziehbar, können wir vielleicht auch nachher drüber sprechen. Also wenn man an den nationalsozialistischen Terrorstaat denkt, in dem gerade Rasse minutiös dokumentiert wurde, dann fällt es einem schwer, solche Merkmale heute statistisch zu erfassen. Gleichzeitig erzeugt das natürlich auch ein Problem, dass wir wenig wissen in diesem Bereich. Aber es ist mit Händen zu greifen, dass bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind in staatlichen Institutionen, in der Rechtspraxis, aber genauso auch in der Rechtswissenschaft. Und darauf hinzuweisen und ein bisschen vielleicht auch eine Forschungsagenda vorzuschlagen und zu sagen, wo könnte man denn ansetzen? Was sind die Mechanismen, die zu dieser Exklusion führen könnten und wie kann man da gegensteuern und inklusiver sein? Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt und der Anlass und der Grund für die Überlegungen, die wir in diesem Essay angestellt haben.
Das fand ich auch schon eine sehr, sehr spannende Überlegung, weil es diese Diversitätsdebatte ja nochmal auf ein anderes Fundament stellt, wenn wir sagen, es geht gerade im juristischen Kontext nicht nur um Repräsentation, um Sichtbarkeit, vielleicht um gleichen Zugang, sondern dass wir auch nochmal auf einer ganz hohen Ebene sagen können, das hat auch Auswirkungen für unseren Rechtsstaat oder für unser Verständnis von Rechtsstaat und Demokratie, wenn wir einfach in so einem derart zentralen Feld merken, dass es Exklusionsmechanismen gibt. Wenn wir nochmal bei diesem Essay bleiben, wir haben schon gesagt, Ihr Befund war ein Diversitätsdefizit. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erklären, was es genau war, was Sie da festgestellt haben. Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass es auch vielleicht ein Eröffnen einer Diskussion, einer Debatte sein sollte, eine Forschungsagenda aufzeigen. Was waren denn so Reaktionen, die auf dieses Thema, dieses Essay folgten? Und haben Sie vielleicht auch festgestellt, dass es danach schon konkrete Maßnahmen gab, dass man jetzt sagen könnte, das war der Beginn von etwas, was jetzt schon konkrete Früchte trägt?
Also zwei Fragen. Erstens Befunde, zweitens Auswirkungen des Textes. Zu den Befunden: die Studienlage ist sehr dünn. Wenn man prima facie schaut, wenn man sich die Justiz anschaut, wenn man sich Ministerialverwaltungen anschaut, Auch wenn man sich Hochschulen anschaut, sieht man, dass sozusagen nicht der Anteil, den wir gesamtgesellschaftlich messen, beispielsweise was einen Migrationshintergrund angeht, um dieses in der Tat problematische Konzept, aber eben das ist das, was wir noch am ehesten messen können. Wenn man das anlegt, dann sind gemessen am gesamtgesellschaftlichen Anteil Menschen eben in der Justiz, in Verwaltungen, in Hochschulen unterrepräsentiert. Es gibt auch Anhaltspunkte, es gibt Studien, die Teilbereiche skizzieren. Wir haben das in der Studie sehr minutiös nachgewiesen, was es gibt. Ich glaube, der Befund ist plausibel. Ich bin auch unsicher, ob es sinnvoll wäre, da jetzt groß angelegte Studien zu fahren, um diesen augenscheinlichen Befund statistisch jetzt noch dingfester zu machen. Ich glaube, es wäre wichtiger, schon zu überlegen, was könnten Exklusionsmechanismen sein. Da haben wir eine ganze Menge Anhaltspunkte. Und nach den Mechanismen direkt mitzusuchen, also nicht nur den deskriptiven Befund zu erheben, sondern eben auch analytisch zu überlegen, wo könnten Bottlenecks sein, wo ist die Pipeline leaky, wie es so schön heißt, also wo leckt die Leitung, wo gehen uns Menschen verloren, an welchen Punkten, und damit man eben auch gegensteuern kann. Wirkung. Ich glaube, es war ein Beitrag in einen bestehenden Diskurs. Deswegen, wir haben den Diskurs nicht aufgemacht. Ich glaube, wir haben ihn sichtbar gemacht. Wir haben ihn ein Stück weit in den Mainstream getragen. Also der Beitrag ist in einer Kurzfassung auch in der NJW erschienen. Insofern war das, glaube ich, ein Impuls. Es haben sich zahllose Gespräche angeschlossen mit Ministerialverwaltungen, vor allem mit der Justizverwaltung. In Hochschulen, es gibt also ja einen breiten Diskurs, und ich glaube, zu dem Diskurs hat der Essay einen Beitrag geleistet, aber dass man da jetzt unmittelbar aufgrund dieses Essays irgendwelche Änderungen gesehen hätte, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja. Also wie gesagt, ich würde sagen, es hat einen Anstoß gegeben, es wird beispielsweise teilweise in Justizverwaltungen über Einstellungsverfahren nachgedacht, ja, Personalmanagement, mit was für Bildern werben wir eigentlich, ja, welche Fotos haben wir auf unseren Stellenanzeigen, was transportieren wir auch damit. Also das hat so einen Prozess, ich würde noch nicht mal sagen, in Gang gesetzt. Diesen Prozess, den gab es auch schon, aber ich glaube, es hat halt dazu beigetragen, ihn ein bisschen aufgefächert. Und was uns ein großes, großes Anliegen war, war, dass der Text anschlussfähig ist, also dass er nicht irgendwie eine politische Stoßrichtung in dem Sinne hat, dass das jetzt irgendwie Scholactivism oder so eine krasse politische Agenda ist, sondern wir haben sehr sachlich, sehr rechtsstaatlich, sehr faktenbasiert, sehr empirisch zu argumentieren versucht, um eben auch eine Grundlage zu schaffen, auf der man gemeinsam diskutieren kann, egal aus welchem politischen Lager man vielleicht stammt oder so, sondern wirklich uns darauf beschränkt, Positionen konnten ja zu stärken und in den Fokus und in den Blick zu nehmen, die konsentiert sind.
Sie sprachen jetzt gerade von einem augenscheinlichen Befund, und mein Eindruck ist auch, wenn man sich austauscht, dass Jura einfach weithin als vielleicht konservativ, plakativ, männlich, weiß, hetero gilt und dass das schon ein weit verbreitetes Gefühl ist. Sie haben aber auch schon gesagt, mit der Datenlage, das ist so eine Sache, die ist nicht so gut ausgebaut, wenn wir uns Diversität oder auch Diskriminierung anschauen. Woran liegt das denn und wie ist so der Stand der Datenlage? Was bräuchte es da und was gibt es?
Zunächst mal finde ich es schwierig, von Jura allgemein zu sprechen. Also wenn Sie sich unsere juristischen Fakultäten anschauen, keine Ahnung, wenn Sie mal in Frankfurt an die Goethe-Uni gehen, das ist ein super diverser Platz. Bei uns an der EBS-Universität auch. Wirklich, wirklich bunt. Und ich würde sagen, das repräsentiert das, was ich gesellschaftlich sozusagen auf der Straße sehe. Ja. Auch da mag es Unterschiede zwischen den Fakultäten geben. Auch die Fakultäten, die in Deutschland ja häufig eine sehr starke regionale Verankerung haben, spiegeln natürlich das wider, was in ihrem Umfeld passiert. Aber ich würde sagen, da haben wir eigentlich eine relativ hohe Vielfalt. Und dann ist eben interessanter, wenn man sozusagen die Berufskette weiter entlang läuft, dass man dann in bestimmten Positionen weniger sieht. Also wir verlieren irgendwo Leute. Und das ist ja ein Befund, der uns eben auch aus den Gender Studies beispielsweise bekannt ist. Ja, also gerade auch wieder in Jura, wir fangen eigentlich mit mehr Frauen an, ja, im Jurastudium. Und wenn sie bei der Promotion haben sie schon nur noch die Hälfte. Ja. Und also das heißt, da geht unterwegs jemand, da gehen Menschen verloren. Und das sind teilweise nachvollziehbare Gründe, teilweise nicht. Teilweise, also manches kann man erklären, bei manchen haben wir Fragen. Ja. Und das beobachten wir rein tatsächlich, eben auch in den juristischen Berufen. Also wir können den Referendardienst schon dazu zählen, aber vor allen Dingen dann auch später. Die empirischen Befunde sind an der Stelle noch recht dünn. Auch hier gibt's prima facie Einschätzungen, Beobachtungen, beispielsweise von der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und Majid Karahametolu, aktuellen Bundestagsabgeordneten, die sich mal die Justiz angeschaut haben und die Bundesgerichte und da einfach mal die Namen durchgegangen sind. Das ist alles methodisch jetzt nicht hochreck sozusagen, aber es geht ja um prima facie, um Plausibilisierung eines Befundes und die da im Spiegel einen sehr erschütternden Befund veröffentlicht haben, dass nämlich praktisch People of Color in dem Bereich sehr stark unterrepräsentiert sind. Und das ist eine sehr höfliche, sehr zurückhaltende Formulierung. Und da müssen wir eben der Frage nachgehen, wie kommt das? Und da wissen wir heute nicht viel. Also wir wissen wenig über die Mechanismen, die dazu führen, dass bestimmte Personengruppen offensichtlich den Staatsdienst nicht attraktiv finden oder dort nicht erfolgreich sind oder was auch immer. Ja, also über diese Ursachen wissen wir wenig. Und ich glaube, das ist die Position des Essays, aber auch meine persönliche Position, das ist wirklich das große Desiderat, zu verstehen, was passiert da eigentlich. Ja. Und das betrifft eben unterschiedliche Merkmale oder Achsen. Das betrifft einmal People of Color, das betrifft Gender-Fragen. Es betrifft aber beispielsweise auch das, was dann als Klassismus beispielsweise bezeichnet wird, also sozioökonomische Herkunft, Hintergründe. Das sind alles starke Faktoren, wo dann hinterher Leute fehlen. Und da müssen wir gucken, wie wir da besser werden, ganz unaufgeregt. Ja, was kann man machen, dass sich mehr Menschen angezogen fühlen? Und ich habe gerade eben schon ein Beispiel genannt. Also wenn Sie auf der Stellenanzeige sozusagen ein Bild haben, wo nur blonde, gescheitelte Männer in Anzügen draufstehen, dann erzeugt das natürlich auch eine Wahrnehmung von dem Beruf. Ja, und dann fühlt man sich vielleicht, wenn man nicht zu der abgebildeten Personengruppe gehört, auch nicht so angesprochen oder sieht sich da nicht so oder kann sich das nicht so vorstellen. Und das sind so die Punkte, wo wir, glaube ich, anknüpfen müssten, wo wir sehr systematisch herangehen sollten. Da gibt es aus anderen Bereichen, aus anderen Fächern, aus anderen Disziplinen, aus anderen Ländern durchaus Studien, die Hinweise darauf geben, woran das liegen kann. Die kann man zu Rate ziehen und gucken, welche Mechanismen werden da angesprochen und könnten manche dieser Mechanismen auch bei uns am Werk sein.
Zu den Ursachen oder Mechanismen möchte ich gleich auch nochmal im weiteren Verlauf zurückkommen, mich jetzt aber erst einmal der juristischen Ausbildung widmen, denn das ist etwas, was Sie ja auch schon häufiger erforscht, thematisiert haben. Wie äußert sich denn, wenn Sie sagen, Sie kennen durchaus auch Fakultäten, die man schon als bunt und divers beschreiben kann, jetzt ist Ausbildung, juristische Ausbildung ja nicht gleich die Fakultäten. Wie äußert sich denn fehlende Diversität in der juristischen Ausbildung? Was sind da vielleicht die großen Probleme, die man angehen könnte oder müsste?
Ich glaube, ein Thema, was die Fakultäten inzwischen weitgehend auch auf dem Radar haben, ist eine diversitätssensiblere Gestaltung der Lehre, etwa wenn es um Stereotype in Fallgestaltungen geht. Da gibt es ja auch eine Reihe von Erhebungen zu, die zeigen, dass ja wir natürlich alle Kinder unserer Zeit sind und sozusagen gewisse Themen vielleicht noch nicht so auf dem Radar hatten und deswegen möglicherweise Fälle auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet haben, die wir heute nicht mehr so gestalten würden. Und da muss man rangehen und umgestalten und sich neue Personengruppen und Fallkonstellationen ausdenken, die eben von diesen Stereotypen abweichen. Und das ist mit relativ geringem Aufwand zu machen. Ich finde, das macht Spaß, sogar sich solche Konstellationen auszudenken. Das ist so ein Aspekt, wo man sehr konkret rangehen kann. Dann ist ein Aspekt ein bisschen abstrakter vielleicht. Das Jurastudium vermittelt ja nicht nur Fachkenntnisse oder Methodenwissen oder Technik, sondern ein großer Teil des Jurastudiums ist Sozialisierung. Und wir haben als JuristInnen einen gewissen Habitus. Wir drücken uns auf eine bestimmte Art und Weise aus. Wir treten auf eine gewisse Art und Weise auf. Und da sind natürlich unfassbar viele gesellschaftliche Codes auch inkludiert. Ja. Und die Verwendung dieser Codes, die ist für manche leichter und für manche schwieriger. Wenn Sie Tochter einer erfolgreichen Großkanzlei-Rechtsanwältin sind, dann kriegen Sie diese Dinge möglicherweise in die Wiege gelegt. Aber wenn Sie Erstakademiker sind, ist es vielleicht schwieriger. Ja, dann beherrschen Sie sozusagen einfach diese Codes nicht. Und da kann man von zwei Seiten rangehen. Erstens glaube ich, dass wir uns dieser Codes bewusst sein müssen und die vielleicht abbauen sollten an Teilen, ja, in gewissen Bereichen, weil sie oftmals mit der Ausübung des Fachs jetzt gar nicht im Zusammenhang stehen. Das ist nicht überall so. Es gibt Dinge, da gibt es auch aus guten Gründen Codes und die müssen wir dann auch lernen und vermitteln. Und das Zweite ist, auf der anderen Seite kann man natürlich auch versuchen, da nachzusteuern, wo diese Codes fehlen. Ja, also ich sag mal, ein Angebot, was wir an der EBS-Universität haben, ist mit einer unserer Partnerkanzleien, die machen das ganz großartig, machen wir so ein Dinnerknigge-Seminar. Ja, weil, keine Ahnung, als Erstakademikerin, Sie sitzen da irgendwie bei so einem schicken Dinner beim Italiener und dann haben Sie da auf einmal so viel Besteck vor sich. Und das kriegt eben nicht jeder von zu Hause mit, wie man damit umgeht. Und das sind Social Skills, die man lernen kann und die sozusagen für den Erfolg im Beruf auch wichtig sein können. Ja, und das sind Sachen, die wir uns bewusster machen müssen, ja, wo wir gucken müssen, wie kann man da vielleicht auch Starthilfe geben und unterstützen, weil wir diese Codes jedenfalls nicht kurzfristig geschliffen kriegen auch und weil es ja vielleicht auch elegant ist, mit mehr Besteck zu essen. Also insofern glaube ich, das ist sowas, wo man auch in der Lehre bei dem Teil der Sozialisierung ist, arbeiten kann und arbeiten muss. Und ich glaube, dass auch wichtig ist, den JuristInnen klarzumachen, was für ein Privileg sie haben. Also jeder, der im Hörsaal sitzt und Jura studiert, ist privilegiert. Und sich dessen bewusst zu sein, das glaube ich, ist extrem wichtig. Und jede und jeder, der da sitzt, wenn man hinterher in welchem juristischen Beruf auch immer tätig ist, womöglich als Organ der Rechtspflege, was ja sehr viele Berufe einschließt, hat Macht über andere Leben und trifft Entscheidungen, die die Leben anderer Menschen maßgeblich und nachhaltig beeinflussen können. Und dessen müssen wir uns bewusst sein und dann eben auch eine Sensibilität entwickeln für die Lebenswirklichkeit der Menschen, mit denen wir es als JuristInnen zu tun bekommen. Und ich glaube, das ist nochmal ein zweiter Teil. Also es geht nicht nur darum, also ich glaube, es ist wichtig, Repräsentation herzustellen, mit all den Schwierigkeiten, mit denen dieses Thema auch behaftet ist. Aber es ist genauso wichtig, die Leute, die dort sitzen, zu sensibilisieren. Ja, weil unsere Vorstellung ist nicht, dass nur Frauen über Frauen richten oder dass nur Menschen mit Migrationshintergrund Verwaltungsentscheidungen, Baugenehmigungen für Menschen mit Migrationshintergrund. Das kann nicht unsere Vorstellung von Rechtsstaat sein. Ja. Aber was unsere Erwartung sein kann, was die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber ihrem Rechtsstaat sein kann, ist, dass mit Sensibilität und Sinn und Verstand für die persönlichen Umstände entschieden und geurteilt wird. Und das ist eben was bei jedem und jeder Juristin erforderlich ist. Ja, und was wir deswegen, das wäre für mich so ein Punkt in der diversitätssensiblen Lehre, dass man eben den Kontext einer Situation, einer Entscheidung auch begreift und versteht und sensibel ist dafür. Ja. Und auch die eigene kulturelle, ja, Embeddedness, ja, in der eigenen Blase, in der eigenen Wirklichkeit reflektiert und wahrnimmt, ja, und die durchaus lebt, ja, wir sind alle in unseren Kontexten gefangen. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja, wir müssen es nur präsent haben, wir müssen es reflektieren und wir müssen gucken, ob das angemessen ist, diese Annahmen und dieses Grundverständnis unseres persönlichen Umfelds auf alle anderen Situationen auch zu übertragen. Und das wäre so für mich, wären das so die Aspekte, wo man in der Lehre konkret drauf achten kann.
Wie machen Sie das konkret in Ihrer Lehre? Gibt es da bestimmte Module, bestimmte Ansätze, die Sie für sich erprobt haben, wo Sie das Gefühl haben, damit können Sie so eine Sensibilisierung erreichen? In einem anderen Podcast, den ich zum Beispiel mit Ihnen gehört habe, haben Sie vom Privilegientest berichtet, den Sie mit Ihren Studierenden regelmäßig durchführen.
Also ich unterrichte bei uns die Grundrechte unter anderem. An der EBS-Universität haben wir das Semestersystem, aber wir haben so 5 Wochenblöcke. Die dann jeweils mit einer Klausur abschließen, sodass wir nicht zu viel Klausuren parallel haben und der Stoff so ein bisschen abgeschichtet wird. Und das heißt, die Grundrechte sind im ersten 5-Wochen-Block. Das heißt, ich sag mal, die AbiturientInnen, die kommen zuallererst zu mir. Und das ist für mich eine Pole Position, die ich sozusagen nicht ungenutzt lassen kann. Und ich vermittle natürlich mit großer Leidenschaft die Grundprinzipien der Grundrechte, der allgemeinen Grundrechtslehren, der besonderen Grundrechte, Lege Artis, ja, auch in einem Blended Learning Konzept und nutze dann aber auch die Zeit für diese Aufgabe, die mir sozusagen mit der Zeit immer klarer geworden ist, diese Sozialisierungsaufgabe. Und das hat für mich 2 Dimensionen. Das eine ist, mit Leidenschaft den Studierenden zu erklären, warum das die beste Verfassung ist, die wir auf deutschem Boden je hatten und welchen Wert wir da haben und wie lohnend es ist, das auch zu verteidigen. Ja, was diese Konzeption, unser Staatsverständnis, unser Menschenbild und so weiter für Hintergründe haben, welche Freiheiten sie uns bescheren, welchen Wohlstand sie uns beschert haben. Und ja, wirklich zu werben für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung und anzustecken, das ist sozusagen der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, immer wieder auf die Privilegien aufmerksam zu machen. Dafür mache ich in der Tat diesen Privilegientest, auf den Sie schon rekurriert haben. Ja, für die ZuhörerInnen, die das vielleicht nicht kennen, da bekommen Sie am Anfang eine Rollenkarte. Sie sollen sich in eine Rolle versetzen und dann lese ich 30, 40 Fragen vor und jedes Mal, wenn Sie die Frage mit Ja beantworten können, gehen Sie einen Schritt weiter. Und am Ende hat man halt Leute, die den ganzen Raum durchquert haben und andere Leute, die keinen einzigen Schritt gemacht haben. Und der Clou ist, dass das alles oder im Wesentlichen Fragen sind, die nicht auf irgendeine eigene Leistung zurückzuführen sind, sondern das sind Dinge, die einem in die Wiege gelegt werden oder eben nicht. Und das kann man dann in mehreren Schritten super reflektieren. Ja, wie hat man sich gefühlt? Wie ist es? Warum ist man vorangekommen? Warum ist man nicht vorangekommen? Dann auf einer zweiten Ebene ist total spannend zu reflektieren, woher weiß ich eigentlich, wie sich so eine Person in der Rollenkarte fühlt? Ja, also da sind nämlich dann auch ganz oft Stereotype verborgen, die man dann aktiviert. Und das ist natürlich, also auf dieses Glatteis führe ich die Studierenden natürlich, indem ich eine Rollenkarte gebe. Also es ist auch ein Stück weit unfair oder gelockt meinerseits. Aber es hilft eben, diese Dinge zu reflektieren. Und es hilft, das auch zu fühlen. Wenn Sie eine der Personen sind von 100 im Hörsaal, die keinen Schritt macht die ganze Zeit und sieht, wie die anderen davonziehen, was macht das mit einem? Ja. Wie fühlt man sich? Kriegt man die oftmals so, die so voranschreiten, die kriegen gar nicht mit, dass andere überhaupt keinen Schritt gemacht haben und so. Ja, also da gibt's unheimlich viel und das machen wir eine ganze Einheit lang, wo man reflektieren kann, was diese Privilegien bedeuten und wer man selbst wäre, wie oft man selbst Ja gesagt hätte in der eigenen Rolle, in der eigenen Position und das löst immer große Debatten aus. Es ist bei uns so, dass die Dame an der Pforte jedes Jahr mir Bescheid sagt und sagt, ja, sie haben wieder ihren Privilegientest gemacht, weil sozusagen unten in der Halle sich die Studierenden im Anschluss noch sammeln und irgendwie über eine Stunde weiter diskutieren, weil es einfach total anregend ist, über diese Dinge nachzudenken. Das sind so ein paar Mechanismen. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel verraten, weil ich ja im Oktober wieder Studierende habe, die das alles mitmachen sollen. Wir haben auch so einen kleinen Moot Court, wo eine verfassungsgerichtliche Entscheidung ja nachgestellt wird, wo ich sozusagen den Sachverhalt, den das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, aus dem Steuerrecht vereinfacht den Studierenden gebe. Und das ist auch eine gleichheitsrelevante Thematik und das kommt auch, führt auch immer wieder zu überraschenden Einsichten, weil das Bundesverfassungsgericht da super klar ist und die Studierenden da oft nicht so klar sind. Und das zeigt eben auch, also das finde ich auch, das ist eine 8-0 Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und 8-0 kriegt man in diesem Studierendenkontext nie hin quasi. Und es zeigt auch den Effekt von Sozialisierung meines Erachtens. Ja, also als JuristInnen haben wir ein gewisses Verständnis vom Recht und deswegen kann es auch in solchen Entscheidungen zu 8-0 Entscheidungen kommen, Urteilen kommen. Und wenn man ganz am Anfang steht seines Studiums, also wirklich im ersten 5-Wochen-Block, nach 4 Wochen ist man halt noch nicht so weit, dass man all diese Prinzipien verinnerlicht hat.
Wenn wir über Diskriminierung in der juristischen Ausbildung sprechen, ist ein vielleicht sehr naheliegendes Thema auch Examen, Examensnoten. Und da haben Sie vielleicht auch schon gerechnet, dass ich Sie darauf anspreche, denn Sie haben auch eine sehr viel beachtete Studie mitverfasst, 2018. Es geht um Geschlechts- und Herkunftseffekte bei der Benotung juristischer Staatsprüfung. Was haben Sie denn da mit Ihren Kollegen untersucht und was haben Sie herausgefunden?
Also die Ursprungsfrage war eigentlich, was sind Determinanten des Erfolgs im Staatsexamen? Das war das, was uns eigentlich interessiert hatte. Hilft es, viele Klausuren zu schreiben vorher, wenige und so weiter. Und während wir diese Untersuchung gemacht haben, ist uns dann aufgefallen, oh krass, wenn man auf das Geschlecht guckt, wie es in der Verwaltungsakte vermerkt ist, oder wenn man auf den Namen achtet, da gibt es spezielle Verfahren, mit denen man die Herkunft von Namen bestimmen kann, die sehr etabliert sind, dann beobachten wir, dass Frauen und Menschen, deren Name auf einen Migrationshintergrund schließen lässt, statistisch signifikant schlechter abschneiden. Und das war natürlich ein spannender Befund im ersten Zugriff. Wir haben das dann versucht, genauer aufzudröseln, haben da einen großen Datensatz vom Justizministerium NRW auch bekommen, den wir gründlich analysieren konnten mit den Einzelnoten, wo wir gesehen haben, es gibt schon einen Unterschied im schriftlichen Examen, ja, wenn man fürs Abitur kontrolliert. Der ist sehr schwierig zu erklären. Also da gibt es verschiedene Hypothesen, was Handschriften angeht, was Schreibstile angeht. Also wie man sich ausdrückt, da gibt es linguistische Befunde, dass Frauen und Männer unterschiedliche Ausdrucksstile haben. Vielleicht wird das irgendwie unterbewusst erkannt. Jedenfalls das, was im schriftlichen Examen passiert, ist irgendwie schwer zu erklären. Da können wir den Mechanismus nicht identifizieren. Wir sehen dann aber, dass selbst wenn man für das schriftliche Examen kontrolliert, also wenn man statistische Zwillinge, sage ich mal untechnisch, erzeugt mit Menschen, die alles gleich haben, also Abitur, schriftliches und so weiter, Alter, Kohorte und so, also statistische Zwillinge, und sich nur in einem Merkmal unterscheiden, nämlich Geschlecht oder nämlich Name, der auf einen Migrationshintergrund schließen lässt, dann schneiden in der mündlichen Prüfung Frauen und Menschen, deren Name auf einen Migrationshintergrund schließen lässt, nochmal schlechter ab. Also sozusagen, wir können diesen Effekt isolieren und was besonders unerfreulich ist, ist, dass der Effekt kumulativ ist. Also Frauen, deren Name auf einen Migrationshintergrund schließen lässt, sind doppelt benacht oder schneiden doppelt schlechter ab. Und da ist es ganz spannend, da konnten wir tatsächlich einen kausalen Effekt isolieren. Das ist total spannend, finde ich. Das liegt an der Wahrscheinlichkeit, über die nächste Notenschwelle gehoben zu werden. Das heißt, der Haupttreiber dieses Effekts, also nicht vollständig, aber erklärt sehr viel von diesem Effekt, ist der Umstand, dass die Wahrscheinlichkeit für einen weißen Mann, wenn er an der Notenschwelle ist, also kurz vor 9 Punkte voll befriedigend, kurz vor 11,5 Punkte gut, kurz vor 14 Punkte sehr gut. Also wenn man an diesen Notenschwellen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den weißen Mann, über die Schwelle zu kommen, höher als für eine migrantisch gelesene Frau. Ja. Und das passiert in der mündlichen Prüfung. Und dann das spannende eben kausaler Effekt. Sobald eine Frau in der Prüfungskommission ist, verschwindet dieser Effekt. Ja. Also und da, es hilft nicht, also zwei Frauen oder rein weiblich besetzte Prüfungskommission hilft nicht zusätzlich. Ja. Eine Frau genügt. Und das war, weil Sie vorhin bei dem Essay gefragt haben, gab es irgendwelchen Impact? Hier haben wir sehr deutlichen Impact gesehen. Die Justizprüfungsämter haben sozusagen gesagt, okay, wir wollen in jede Kommission, wir wollen uns anstrengen, in jede Kommission mindestens eine Frau zu bekommen. Und es ist uns wichtiger, sozusagen in jeder Kommission eine zu haben, als in manchen Kommissionen drei oder sowas. Ja, also da hat man sozusagen, weil es auch so eine, ja, auf eine Art einfache Abhilfe gibt, das hatte einen großen Effekt. Es ist auch spannend, wir konnten sehen, wie der Effekt funktioniert. Also es ist tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit für Männer, über die Notenschwelle gehoben zu werden, dann zur Hälfte reduziert wird und die Wahrscheinlichkeit für Frauen zur Hälfte sich vergrößert. Also der Effekt wird sozusagen halbiert und damit verschwindet insgesamt der statistische Effekt, den wir in der mündlichen Prüfung sehen. Das heißt, das ist sozusagen eine sehr klare Empfehlung, die man geben kann. Freunde, wenn ihr diese Ungleichbehandlung oder diesen Unterschied aufheben wollt, dann kann man das folgendermaßen machen. Was da jetzt nochmal der genauere Mechanismus ist, darüber können wir mit unseren Daten im Moment nur spekulieren. Es gibt in der Verhaltenspsychologie eine Reihe von Anhaltspunkten, den sogenannten Stereotype Threat beispielsweise, Ähnlichkeitseffekte und so weiter, die das erklären könnten. Aber da können wir keine eindeutige Antwort liefern.
Auch wenn es keine eindeutige Antwort gibt, möchte ich mich jetzt trotzdem noch mal breiter mit diesen Ursachen oder Mechanismen beschäftigen, die jetzt nicht mehr nur in mündlichen Prüfungen, sondern ganz grob eben juristische Ausbildung, aber auch dann im Endeffekt, wenn wir uns beispielsweise Besetzungen von Bundesgerichten anschauen, diese Mechanismen, die zu Diskriminierung, Exklusion, Ungleichheiten führen. Denn Sie sagen, man kann vielleicht vor allem nur spekulieren, aber so ein paar Vermutungen gibt es ja schon. Sie haben zum Beispiel erwähnt von diesem Stereotype-Threat, von gewissen Ähnlichkeitseffekten. Vielleicht können Sie hier nochmal ein bisschen ausführen, was es da für Vermutungen gibt, welche Exklusionsmechanismen das sind, die vielleicht auch spezifisch im juristischen Bereich im Gegensatz zu anderen Branchen wirken. Sie hatten auch schon mal so Sachen wie habitueller Zugang etc. erwähnt.
Genau, also ich wollte nicht missverstanden sein, dass das alles nur Spekulationen sind, sondern es gibt sehr viel seriöse wissenschaftliche Studien, nur eben jetzt nicht konkret zum ersten oder zweiten Examen. Und ich finde, es ist immer ein Gebot wissenschaftlicher Lauterkeit, auch die Grenzen der eigenen Studie und der eigenen Erkenntnisse aufzuzeigen. Und mir ist wichtig sozusagen zu sagen, was können wir sagen? Was wir sagen können ist, es gibt diese Effekte und die Effekte verschwinden, sobald mindestens eine Prüferin in der Kommission sitzt. Und wir können aber nicht aus den Daten, die wir haben, so wie wir sie erhoben haben, nichts über die diesem Effekt zugrunde liegenden Mechanismen sagen. Allgemein gibt es natürlich viele Befunde aus anliegenden Bereichen. Was ich ganz spannend finde, ist der Stereotype-Threat unter anderem, weil der zeigt, wie komplex diese Inklusions-Exklusions-Mechanismen sein können und dass die gar nicht intentional sein müssen. Also, was ist der Stereotype-Threat? Stereotype-Threat ist ein Aspekt, wo Sie beispielsweise als, nehmen wir das Beispiel der migrantisch gelesenen Frau, in die mündliche Prüfung gehen mit der Wahrnehmung, oh Mist, ich möchte jetzt nicht als Migrantin rüberkommen und nicht als Frau. Und Sie verwenden dann kognitive Ressourcen darauf, nicht mit zu hoher Stimme zu sprechen, keine Ahnung, nicht allzu weiblich rüberzukommen, aber jetzt auch nicht zickig, aber auch nicht das, aber auch nicht jenes, aber keine Ahnung, sie haben sozusagen einen ganzen Apparat, was sie vermeiden wollen, ja. Und dieser kognitive Aufwand, den sie treiben, bindet Ressourcen, die ihnen für die Lösung der eigentlichen Aufgabe nicht zur Verfügung stehen. Jemand, der diesen kognitiven Load nicht hat, kann diese zusätzlichen kognitiven Ressourcen nutzen, um die Aufgabe zu lösen. Das heißt, es kann sogar sein, dass die Messung korrekt ist, wenn wir bei der Prüfungsleistung von der Messung sprechen. Ja? Das heißt, es wird korrekt wahrgenommen, welche Leistung gebracht wird, aber sozusagen durch die Situation, durch die Stereotype, denen ich mich ausgesetzt sehe oder wähne, ja, dadurch kann schon was passieren, was mich in der Situation benachteiligt. Und deswegen ist eben wichtig, an diesen Stereotypen zu arbeiten, die abzubauen, damit sich jede und jeder in so einer Prüfungssituation wohlfühlen kann, also soweit man sich in einer Prüfung wohlfühlen kann, aber sich sozusagen nicht extra unwohl fühlen muss, um die volle Leistung abrufen zu können in der Situation. Ähnlichkeitseffekte sind auch sehr gut studiert, also das ist vor allen Dingen bei Einstellungsverfahren ein Thema. Wenn man da die Personen gegenüber sitzen hat, die man selber vor 15 Jahren, vor 20 Jahren hätte sein können, hat man eine gewisse Sympathie, einen gewissen Softspot. Wenn das eine Person ist, zu der ich überhaupt keine Beziehung, keine Ähnlichkeit habe, dann wird dieser zusätzliche Benefit sozusagen nicht gewährt. Also es gibt da eine ganze Reihe Befunde, auch berühmt, ich weiß nicht, Orchesterauswahl, ne? Wenn sie für ein Instrument vorspielen in Orchestern weltweit, in Spitzenorchestern heutzutage, wird es immer hinterm Vorhang gemacht. Das heißt, man sieht die Musikerin den Musiker nicht, weil man gesehen hat, da gibt's eben auch Effekte. Das sind so, und ich meine, so ähnlich, dass man jetzt eben auf Lebensläufen kein Foto mehr platziert und so weiter. Das ist alles diesen Einsichten geschuldet. Und ja, da gibt's viel, was uns informieren kann, wie man solche Verfahren verbessert oder verbessern kann. Und da sollten wir neugierig sein und gucken, wie wir das sinnvoll umsetzen können. Über habituelle Ähnlichkeiten hatten wir ja vorhin schon gesprochen und Codes, sprachliche Codes, dann diese Micro-Expressions, die auch Codes transportieren können, auch das ist alles sehr gut erforscht und da haben natürlich auch bestimmte Gruppen, beispielsweise ErstakademikerInnen, ja, Nachteile. Das ist alles gut erforscht und vermutlich sind all diese Aspekte ein Stück weit hier am Werk, ja. Und der erste Schritt dazu, Abhilfe zu schaffen, ist Kenntnis dieser Effekte. Ja, und sich selbst vielleicht auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, bin ich da jetzt gerade so freundlich, weil ich sehe, oh, das ist genau die Situation, in der ich vor 20 Jahren steckte, oder bin ich hier ein bisschen unfreundlich, weil ich den Eindruck habe, die Person, die mir gegenüber sitzt, weiß sich nicht zu benehmen, in Anführungsstrichen, ja, und so. Also das sind alles Fragen, die schon helfen, ja. Und im Übrigen müssen wir dann gucken, dass wir die Verfahren so gestalten, dass solche Effekte möglichst nicht zum Tragen kommen können. Deswegen war beispielsweise auch ein Vorschlag, den wir mit Blick auf die Staatsexamensstudie gemacht haben, dass die Zweitkorrektur verdeckt sein sollte. Das ist also prüfungsrechtlich eigentlich sowieso ein Desiderat, sonst hat man überhaupt keine unabhängige Messung, ja, wenn sozusagen ZweitkorrektorInnen einfach nur einverstanden Unterschrift, Datum drunter setzen. Genau, also dass das verdeckt ist und dass vor allen Dingen die Vornoten in der mündlichen Prüfung nicht bekannt sind. Das würde natürlich dazu führen, dass gewisse Menschen unter der Notenschwelle hängen bleiben. Ja, also das ist dann natürlich super ärgerlich, wenn sie 8,92 Punkte haben statt 9,04 oder irgendwie sowas. Ja. Auf der anderen Seite wird diesen Unterschieden dann auch keine Bedeutung mehr zugemessen oder nicht mehr in dem Maße, weil man weiß, es ist halt so ein bisschen, streut das halt. Heute, wenn Sie jemanden sehen, der 8,92 Punkte hat, dann wissen Sie, okay, die Prüfungskommission wollte den nicht auf die 9 heben. Ja? Das heißt, da ist ein Signal, ein Informationssignal steckt in den 8,92 mit drin. Und in dem Augenblick, wo die Vornoten nicht mehr bekannt sind und man sozusagen diese Konditionierung nicht mehr vornehmen kann, ist das auch nicht mehr so informativ. Da ist es dann nicht so, macht es keinen Unterschied, ob sie noch 8,92 oder 9,04 haben. Heute macht es einen Unterschied, ja. Und das sind so institutionelle, verfahrensrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten, die man da durchaus auch in den Blick nehmen sollte.
Eine Hürde oder ein Mechanismus, der auch immer schon mal kurz gefallen ist, ist das, was man vielleicht unter dem Stichwort Bildungsvererbung, Sozialexklusivität beschreiben kann. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz etwas sagen, denn da steckt ein Überleitungsgedanke von mir hinter.
Ein Aspekt, den ich selbst länger beobachte, den wir in dem Essay, der jetzt Anlass unseres Gesprächs war oder Ausgangspunkt unseres Gesprächs, nicht besonders stark haben beleuchten, aber doch ansprechen können, ist, dass es natürlich erst AkademikerInnen sehr viel schwerer haben. Das beobachtet man an vielen, in vielen Bereichen, etwa auch bei der Stipendienquote. Ja, also die ErstakademikerInnen erreichen seltener Stipendien, kriegen weniger Förderung. Also die es eigentlich besonders dringend bräuchten, kriegen es besonders selten. Das sind so Aspekte, denen ich persönlich mich auch in meiner Forschung demnächst verstärkt zuwenden möchte, weil ich auch da große intersektionale Effekte beispielsweise mit Migrationshintergrund vermute. Ja, also die Frage ist, was treibt es wirklich? Also ich darf sagen, ich selber bin Arztsohn eines iranischen Einwanderers. Mein Vater hat die Heldenrolle gehabt. Der hat es geschafft. Ich bin bürgerlich aufgewachsen. Ja, also der Migrationshintergrund bei mir ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend wie bei einem deutschen Erstakademiker. Ja. Und wenn Sie sozusagen jetzt, ich sag mal, einen türkischstämmigen Erstakademiker haben oder sowas, dann kumulieren sich möglicherweise diese Effekte auch oder vielleicht überlagern auch die Effekte eben aus der sozialen Herkunft. Und deswegen glaube ich, dass das ein besonders wichtiger Aspekt ist, den wir in den Blick nehmen müssen, zunehmend auch. Aber auch wieder besonders schwer zu ermitteln, weil gerade sozioökonomische Herkunft auch statistisch sehr schwer zu greifen ist. Was sind die Merkmale, auf die sie abstellen? Also das sind alles sehr komplexe Fragestellungen, wo wir sehr sorgfältig und mit Respekt vor der Aufgabe rangehen müssen.
Und ich meine, wenn ich mich da nicht täusche, dass man allerdings durchaus auch schon untersuchen kann, dass gerade im juristischen Bereich man eine sehr hohe Bildungsvererbung hat. JuristInnen-Kinder werden vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit problemlos durch ein Jurastudium laufen oder sich auch überhaupt erst dazu entscheiden.
Super Punkt, genau. Vielen Dank. Also das ist was wir auch in der Studie aufdröseln. Die Befunde sind nicht so super aktuell, aber das beobachten wir schon seit Jahrzehnten, dass Bildungsvererblichkeit gerade bei juristischen Berufen besonders hoch ist. Ja. Und offen gestanden besonders in der Hochschule.
Und eins der, würde ich sagen, ja doch jetzt mittlerweile sich zahlreicher entwickelnderen Projekten, die sich genau diesem Problemfeld oder diesem Ausgangspunkt widmen, ist die Initiative recht vielfältig. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich auch damit zu tun haben, aber die ist zumindest an Ihrer Universität angesiedelt in Kooperation mit verschiedenen Wirtschaftskanzleien. Und so zum Abschluss dachte ich, um da nochmal so einen Blick auf so ein Projekt zu werfen, was dann vielleicht eine Veränderung anstoßen kann. Was verbirgt sich hinter dieser Initiative? Was machen Sie da?
Also es ist eine Initiative, auf die ich sehr stolz bin und an der ich auch ein Stück weit beteiligt sein darf. Da geht es vor allen Dingen, oder im Mittelpunkt steht eigentlich die Organisation Arbeiterkind.de. Das ist ein Verein, gemeinnütziger Verein mit vielen Ehrenamtlichen, der sich gerade um ErstakademikerInnen kümmert. Und all die Herausforderungen, die ihnen unterwegs begegnen, in den Blick nimmt und versucht, Hilfestellung zu geben oder Austausch zu ermöglichen, Gespräche zu ermöglichen und so weiter. Und da haben wir jetzt mit Arbeiterkind und dann mit Linklaters, A&O Sherman, Kapellmann, die erste Jura-Community gegründet. Also da geht es spezifisch um ErstakademikerInnen im Jurastudium. Und wir vergeben da Stipendien bei uns an der Fakultät. Aber insgesamt das Netzwerk geht auch über unsere Fakultät hinaus. Es ist so ein bisschen, wir wollen die Heimat sein, wir bieten an, die Plattform zu sein für diese Community und verstehen das als einen Beitrag, eben auch da auf mehr Diversität hinzuwirken.
Wunderbar, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich glaube, uns ist vielleicht ein ganz guter Überblick über dieses Themenfeld gelungen und des Weiteren gibt es natürlich noch einige Artikel, die ich dann in der Podcast-Beschreibung verlinke, um sich noch ein bisschen einzelnen Themenfeldern mehr zu widmen.
Ja, Frau Kahlberg, ich danke Ihnen für das sehr spannende Gespräch. Alles Gute.
Mit Professor Tofik habe ich ja jetzt auch schon über Diskriminierung in der juristischen Ausbildung gesprochen, aber diesen Aspekt möchte ich jetzt noch einmal vertiefen. Und deshalb habe ich mir für diese Folge auch zwei Vertreterinnen des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf des Deutschen Juristinnenbundes eingeladen. Ihr kennt vielleicht den Blog Üble Nachlese des Arbeitsstabs. Vorsitzende des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf des Deutschen Juristinnenbundes ist aktuell Dr. Susanna Rosbach, die als wissenschaftliche Referentin beim Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht tätig ist. Sie hat Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg studiert und absolvierte den juristischen Vorbereitungsdienst am schleswig-holsteinischen Oberlandesgericht. Von 2020 bis 2023 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Klausen-Simon-Stiftungslehrstuhl für Rechtsvergleichung bei Professorin Katharina Buhle-Wölki an der Busiris Law School und im Anschluss als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Europa und Völkerrecht bei Professorin Anna-Katharina Mangold an der Europa-Universität Flensburg. In dieser Zeit hat sie auch ihre Dissertation zum Geschlechtseintrag in den Personenstandsregistern verfasst. Im DJB engagiert sie sich schon länger, neben dem Arbeitsstab Ausbildung und Beruf, zum Beispiel in der Kommission für Familienrecht. Zusammen mit Susanna zu Gast ist Celine Özgücz. Sie hat Rechtswissenschaften in Münster studiert, inklusive FFA und Auslandssemestern in Madrid und Istanbul und absolviert jetzt einen LLM in Public International Law an der London School of Economics and Political Science. Und dieser Aufenthalt wird gefördert vom DAAD und der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Seit 2021 engagiert sie sich im Arbeitsstab Ausbildung und Beruf des DJB und auch im postmigrantischen Juristinnenbund. Und während ihres Studiums in Münster hat sie sich unter anderem bei ELSA und bei den kritischen Juristinnen engagiert. So, und damit ganz herzlich willkommen im ELSA-Cast. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, um mit mir ein bisschen über eure Arbeit im Arbeitsstab Ausbildung und Beruf des DJB zu sprechen. Wir starten vielleicht einmal mit so einer Vorstellungsfrage dergestalt. Ich habe euch vorgestellt als Mitglieder bzw. Vorsitzende des Arbeitsstabs Ausbildung und Beruf des Deutschen Juristinnenbundes. Ein Name, der schon ein bisschen was spoilert zu dem, was ihr macht. Aber vielleicht könnt ihr zu Beginn noch mal ganz kurz was dazu sagen, was dieser Arbeitsstab ist und was ihr so macht.
Genau, vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Der Arbeitsstab Ausbildung und Beruf ist eine Facharbeitsgruppe innerhalb des Deutschen Juristinnenbundes und zwar eine, die sich ausschließlich mit allen Fragen der juristischen Ausbildung befasst. Der DJB, das ist, wer es noch nicht kennt, ein Zusammenschluss aus über 5.500 Juristinnen in Deutschland, die sich rechtspolitisch für verschiedene Gleichstellungsfragen engagieren. Und innerhalb des DJBs gibt es eben verschiedene Facharbeitsgruppen. Eine davon ist der Arbeitsstab Ausbildung und Beruf und wir fokussieren uns auf Ausbildungsthemen. Das kann dann zum Beispiel Fragen betreffen wie, warum gibt es eigentlich so wenig Professorinnen? Wie geht diskriminierungssensible Lehre? Oder auch, wie kann man die mündliche Prüfung reformieren.
Das ist schon mal ein ganz guter Überblick zu Themen, auf die wir im Laufe des Gesprächs auch noch zu sprechen kommen werden, also ein ganz guter Einstieg. Aber ich starte vielleicht jetzt nochmal so den inhaltlichen Teil mit einer relativ groben Überblicksfrage, denn es soll gehen ja um Diversität und um Diskriminierungssensibilität. Wenn wir uns jetzt einmal überblicksartig dem Thema nähern, wie steht es denn um Diversität in der juristischen Ausbildung, Wissenschaft oder auch Praxis?
Die juristische Ausbildung und Praxis ist immer noch weitgehend männlich und weiß. Das zeigt allein ein Blick auf die Professorinnenschaft. Ich weiß nicht, wie viele Frauen euch in eurem Studium unterrichtet haben. Bei mir waren es in meinem gesamten Studium 2 Frauen. Überhaupt sind nur knapp 18% der Jura-Lehrstühle mit Frauen besetzt. Münster ist damit 10 von 35 mit Frauen besetzten Lehrstühlen sogar überdurchschnittlich. Und es haben zum Beispiel auch nur eine Handvoll von ProfessorInnen Migrationsgeschichte. Ein ähnliches Bild haben wir in der Praxis. Eine Studie der London School of Economics and Political Science mit dem Juwel Verlag hat zum Beispiel ergeben, dass, obwohl es schon seit Jahren mehr Frauen als Männer gibt, die Jura studieren, sich das nicht unbedingt im späteren Berufsleben widerspiegelt. Nur knapp 40% der Associates in Wirtschaftskanzleien sind Frauen und diese Zahl nimmt mit jeder Beförderungsstufe ab. In der Vollpartnerschaft sind es dann nur noch 16%. Und Migrationsgeschichte haben knapp 20% der Associates. In der Vollpartnerschaft sind es nur noch 10%. Daneben können wir natürlich auch noch auf andere diskriminierungsrelevante Faktoren schauen, wie Behinderung, Religion, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung und so weiter. Für die gibt es aber teilweise gar keine Zahlen. Insgesamt kann man aber sagen, dass Jura besonders sozial exklusiv ist. Das heißt, viele Menschen, die Jura studieren, haben auch JuristInnen in der Familie. Also die sogenannte Bildungsvererbung ist sehr hoch. Und dadurch bleibt Jura und die Juristerei eine sehr homogene Masse, die noch weit weg davon ist, die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden.
Jetzt kann man Diversität ja einerseits auf diesen Punkt Sichtbarkeit, Repräsentanz beziehen. Du hast aber auch schon Diskriminierung angesprochen. Was sind es denn für Diskriminierungserfahrungen oder besondere Hürden, die Personen in der juristischen Ausbildung erleben oder welche Gruppen sind betroffen von Diskriminierung oder Stigmatisierung?
Also generell kann man sagen, dass Jura gesellschaftliche Ungleichheiten weiter verschärft. Das beobachten wir vor allem in Prüfungssituationen, vor allem in der mündlichen Prüfung im Staatsexamen, über die wir gleich nochmal sprechen werden. Zum anderen reproduzieren juristische Sachverhalte oft diskriminierende Stereotype. Also Frauen werden als hysterisch, weinerlich oder ängstlich charakterisiert oder die Nationalität eines Täters wird genannt, ohne dass es darauf ankommt. Oder es wird nur eine ganz bestimmte Lebensrealität widergespiegelt und andere Lebensrealitäten werden negativ konnotiert dargestellt. Studierende werden also in einem Studium, das so schon anstrengend und nervenaufreibend ist, mit rassistischen, sexistischen oder sonst diskriminierenden Stereotypen konfrontiert, was natürlich nicht nur demotivierend oder ausgrenzend wirkt, sondern auch im Einzelfall auch retraumatisierend sein kann, wenn man zum Beispiel an Fallkonstellationen im Racial Profiling denkt. Hierbei sind insbesondere auch intersektionale Diskriminierungen im Auge zu behalten. Der Begriff der Intersektionalität, der geht zurück auf Kimberly Crenshaw, die den Begriff benutzt hat, um insbesondere die spezifischen Diskriminierungserfahrungen von schwarzen Frauen zu beschreiben. Und damit ist gemeint, dass in einer Person unterschiedliche diskriminierungsrelevante Eigenschaften zusammentreffen können und dass gerade diese Eigenschaften in ihrem Zusammenspiel eine spezifische Diskriminierung bewirken können. Das ist zum Beispiel der Fall bei Referendarinnen mit Kopftuch, die zentrale Tätigkeiten im Referendariat einfach nicht ausüben dürfen, weil sie ein Kopftuch tragen. Und später auch nicht in bestimmten juristischen Berufen mit Kopftuch arbeiten dürfen. Hier führen also das Zusammenspiel von einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Religion und vielleicht sogar einer zugeschriebenen Migrationsgeschichte dazu, dass eine Gruppe von Jurastudentinnen von wesentlichen Teilen der juristischen Ausbildung und der juristischen Praxis ausgeschlossen wird.
Ein Projekt, was vielleicht viele der Zuhörenden mit eurem Arbeitsstab in Verbindung bringen, ist der Blog Üble Nachlese. Viele kennen das vielleicht von Instagram oder von euren coolen Stickern, die es ja immer mal in Ersti-Tüten oder ähnlichem gibt. Vielleicht mögt ihr das Projekt als erstes einmal vorstellen. Worum geht es bei Üble Nachlese?
Wir haben es ja eben schon kurz angerissen. Juristische Ausbildungsfälle enthalten ziemlich oft Stereotype. Und genau damit, mit diesem Phänomen, beschäftigt sich Üble Nachlese. Üble Nachlese an sich ist ein Instagram-Blog, auf dem wir stereotype Sachverhaltsbeispiele sammeln, aufzeigen, was daran nicht gelungen ist und auch zeigen wollen, wie es besser gehen kann. Wir veröffentlichen bei Üble Nachlese also Sachverhaltsbeispiele, die uns Studierende oder ReferendarInnen aus ganz Deutschland zuschicken. Und was uns da so zugeschickt wird, ist teilweise ziemlich wild. Ich kann ja vielleicht mal kurz ein Beispiel vorlesen. M plagen seit längerer Zeit Selbstzweifel, da sie der Meinung ist, sie brauche eine größere Oberweite, um ihrem Freund J dauerhaft zu gefallen. Für eine entsprechende Operation fehlt ihr jedoch das Geld. J will sich einen teuren Sportwagen kaufen, um seinen Vater zu beeindrucken. J und M beschließen, ihre Geldsorgen durch einen fingierten Überfall auf die Sparkasse zu lösen. Oder ein anderes Beispiel, der schüchterne Kommilitone K, der bereits die erste Modulabschlussklausur im Strafrecht bestanden hat, bietet der bislang glücklosen, aber bildhübschen T seine Hilfe an. Ein weiteres Beispiel, die Prostituierte Babsi Billig, B, hatte sich, nachdem sie des jahrelangen Anschaffens überdrüssig geworden war, einen seriösen Halbtagsjob gesucht und zur Freizeitgestaltung der Gruppe Militant für den Frieden angeschlossen. Man muss jetzt nicht besonders sensibel sein, um zu merken, dass diese Stereotype in der juristischen Ausbildung nichts verloren haben. Und uns geht es auf Üble Nachlese auch gar nicht so sehr darum, jetzt einen bestimmten Prof oder ein bestimmtes kommerzielles Repetitorium anzuprangern, zu canceln, sondern eher darum aufzuzeigen, dass es sich wirklich um ein strukturelles Problem handelt. Also dass diese Sachverhalte seit Jahrzehnten in Büchern, in Vorlesungsunterlagen feststecken und immer noch sehr, sehr präsent in den Hörsälen sind. Und was ich daran besonders schockierend auf eine Art auch finde, ist, das ist alles keine neue Erkenntnis. Die erste Untersuchung dazu stammt aus dem Jahr 1977 und liest sich teilweise, als sei sie heute geschrieben worden.
Jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele genannt und vielleicht erkennen viele Zuhörende auch ähnliche Konstellationen aus ihrem eigenen Studium wieder. Wenn wir jetzt aber nochmal sammeln wollen, was sind denn so typische Muster, typische Stereotype, die ihr einfach immer wieder in Sachverhalten findet, so die, ja, wenn man so will, Klassiker?
Ganz typisch ist, dass Frauen über ihre Beziehung zum Mann definiert werden, also zum Beispiel die Ehefrau E, die Geliebte G oder die Sekretärin S. Während bei Männern in der Regel einfach der Buchstabe genommen wird, der ihrem Namen oder ihrem Beruf entspricht. Gleichzeitig tauchen die Buchstaben Ö oder Ü eigentlich nur im Strafrecht auf, wenn es darum geht, einen Täter zu beschreiben. Und auch so wird öfter mal auf die Migrationsgeschichte eines Täters, einer Täterin hingewiesen, obwohl das für die Fallgestaltung gar nicht relevant ist. Das sind zum Teil Fälle, wie Susanna gesagt hat, die es schon super lange gibt und die in Lehrbüchern und Vorlesungen als Standardfälle einfach immer wieder benutzt werden und immer wieder weitergereicht werden. Zum Teil sind es aber auch wirklich aktuelle Fälle, die sich Lehrende neu überlegt haben und die in aktuellen Vorlesungen laufen. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Fall gepostet, der in einer Vorlesung in diesem Sommersemester, also im Sommersemester 2024, an einer Universität gelehrt wurde, in dem das rassistische Stigma der Ehrenmord-Konstellation benutzt wurde, um den Studierenden die klassischen Abgrenzungsfragen raubräuberische Erpressung näher zu bringen. Also wirklich in einem Fall, in dem das gar nicht zur Fallbearbeitung beiträgt, und für die wirklich auch andere, anschaulichere Konstellationen denkbar sind. Und genau diese Konstellation, also die Verwendung von diskriminierenden Stereotypen zur vermeintlichen Aufschmückung des Sachverhalts, ohne dass das für die Fallbearbeitung irgendwie relevant wäre, bekommen wir leider immer wieder zugeschickt.
Jetzt ist ein ganz maßgeblicher Teil eurer Arbeit dabei ja auch, dass ihr Tipps gebt, dass ihr die Sachverhalte umschreibt, um zu zeigen, wie es eben diskriminierungssensibler, inklusiver aussehen kann. Was sind denn oder wie sehen inklusive Beispiele für Sachverhalte aus? Worauf können Lehrende achten, wenn jetzt irgendjemand zuhört und die AG-Materialien fürs nächste Wintersemester überarbeitet? Was sind die Tipps, die man bei der Konzeption beachten kann? Oder was sind zum Beispiel die Checklistenpunkte, die Studierende ihren Profs mit auf den Weg geben könnten, wenn ihnen mal wieder so ein paar Sachverhalte über den Weg gelaufen sind?
Um das zu beantworten, müssen wir uns fragen, warum wir eigentlich mit Fallbeispielen arbeiten. Zum einen sollen die Fallbeispiele, nämlich abstrakte Rechtssätze, besser veranschaulichen und zum anderen, und da kommen dann meistens die Stereotype ins Spiel, sollen sie so ein bisschen witzig sein und die Lernmotivation steigern. Wir sind der festen Überzeugung, dass Fälle auch witzig sein können, ohne zu diskriminieren und Stereotype zu benutzen. Wir könnten zum Beispiel noch einmal an unseren Fall von eben mit der Prostituierten Babsi Billig zurückdenken. Für den Fall hatte die Einführung der Protagonistin als Sexarbeiterin nämlich überhaupt keine Bedeutung. Es ging im Folgenden darum, dass geprüft werden sollte, ob eine Autobahnblockade eine verfassungsrechtlich zulässige Versammlung ist. Also dieser Einstieg hatte gar nichts mit dem Fall zu tun. Das war ein rein lustiger Einstieg. Und wir haben daraus auf üble Nachlese jetzt zum Beispiel gemacht, nachdem B als jahrelang als Dozentin in einem kommerziellen juristischen Repetitorium mit mittelmäßigem Unterricht, vor allem aber mit der Angst von Studierenden, viel Geld verdient hat, plagt sie nun das schlechte Gewissen. Sie kündigt und will sich in Zukunft dem Kampf gegen den Klimawandel widmen. Also hier haben wir das Bild, das Stereotyp ausgetauscht gegen ein anderes, auch sehr plakatives Bild, an das sich Studierende auch gut erinnern können und das vielleicht sogar vergleichsweise witzig ist und die Lernmotivation in vergleichbarer Weise steigert.
Genau, es gibt aber auch schon super viele Positivbeispiele, die uns zugeschickt werden und die wir als Good News auch bei üble Nachlese posten, wo Lehrende sich darum bemühen, ihr Lehrmaterial diskriminierungssensibel zu gestalten und diskriminierungssensible Methoden auch anwenden. Oder uns haben auch schon Lehrende kontaktiert und zum Beispiel nach Alternativen für bestimmte sexistische Eselsbrücken gefragt. Und es gibt mittlerweile auch viele Positivbeispiele in Examensklausuren, wo in den Sachverhalten einfach diversere Lebensrealitäten abgebildet werden, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen oder weibliche Handwerkerinnen, die sich mit männlichen, nicht zahlenden Werkbestellern auseinandersetzen müssen. Also das Bewusstsein dafür wächst auf jeden Fall.
Jetzt haben wir über den einen großen Bereich Fallbeispiele, Sachverhalte gesprochen. Ein zweiter großer Punkt, der auch schon gefallen ist, ist der Bereich Diskriminierung in den vor allem mündlichen finalen Examensprüfungen. Was ist das, was da auffällt? Was ist das, was kritisiert wird? Was sind so die Diskriminierungserfahrungen oder Hürden, die hier festgestellt werden?
Unser Ausgangspunkt ist, dass wir aus der empirischen Forschung, insbesondere aus einer sehr groß angelegten empirischen Untersuchung zu den Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen, wissen, dass Frauen und Menschen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte im Examen schlechter abschneiden. Besonders deutlich hat sich dieser Effekt in den mündlichen Prüfungen gezeigt, und zwar insbesondere dann, wenn es um das Überschreiten einer Notenstufe ging, also zum Beispiel bei den berühmt-berüchtigten 9,0 Punkten oder bei der Notenschwelle zu 11,5 Punkten, also zum Gut. Interessanterweise zeigten sich diese Effekte in der mündlichen Prüfung auch dann, wenn sie mit weiteren Faktoren abgeglichen wurden, also insbesondere mit den schriftlichen Noten. Das heißt, auch bei gleicher schriftlicher Note gab es für Frauen und für Menschen mit zugeschriebener Migrationsgeschichte eine geringere Wahrscheinlichkeit, ein vollbefriedigendes oder gutes Examen zu schaffen. Dass die Effekte jetzt bei den mündlichen Prüfungen überdurchschnittlich stark ausgeprägt waren, legt nahe, dass dabei auch bewusste oder unterbewusste Diskriminierungen eine Rolle spielen. In der empirischen Forschung kann man das nicht belegen. Die empirische Forschung arbeitet nur mit Zahlen und nicht etwa mit Interviews. Und die Gründe für diese Notenschwankungen können deswegen nicht vollständig aufgeklärt werden. Aber eine Sache, die besonders interessant ist, ist, dass die Effekte bei weiblichen Prüflingen nicht mehr messbar auftraten, wenn mindestens eine Frau in der Prüfungskommission saß. Und das legt eben schon sehr nahe, dass zumindest unterbewusste Diskriminierungsstrukturen auch eine Rolle spielen. Mit dem Arbeitsstab Ausbildung und Beruf geben wir auch immer wieder Workshops und im Rahmen dieser Workshops sprechen wir auch oft über mögliche Diskriminierungserfahrungen in der mündlichen Prüfung und oft werden uns da leider auch sehr unerfreuliche Dinge berichtet von TeilnehmerInnen dieses Workshops. Das fängt an von Kommentierungen über die Kleidung, die weibliche Prüflinge doch bitte während der Prüfung zu tragen hätten, also so Kommentare wie alle Prüflinge oder alle weiblichen Prüflinge erscheinen bitte im Rock oder über sonstige äußere Erscheinungsbild. Ein besonders krasses Beispiel, das mir mal in einem Workshop berichtet wurde, war, dass im Vorgespräch der Vorsitzende der Prüfungskommission zu einer Teilnehmerin, die offenbar keine besonders gute Note im schriftlichen Examen hatte, gesagt hat, das ist für sie ja nicht so schlimm, sie können ja immer noch reich heiraten. Danach hat er sich zur nächsten Kandidatin umgedreht und hat zu ihr gesagt, für sie ist es hingegen ganz gut, dass sie eine gute Note geschrieben haben. Und da würde ich sagen, sind wir eigentlich ja schon im strafrechtlich relevanten Bereich. Also das würde ich denken, ist eigentlich eine Beleidigung. Und in so einem absurd hohen Maße unangebracht in so einer professionellen Prüfungssituation, dass mir da wirklich die Worte fehlen.
Jetzt seid ihr in eurer Arbeit ja auch sehr auf konstruktive Kritik fokussiert und habt auch schon verschiedentlich Forderungen gestellt, was so Maßnahmen sind, um dem entgegenzuwirken oder Effekte zu mildern. Was sind denn so die ersten wichtigen Maßnahmen, mit denen man diese Effekte hoffentlich ja ein bisschen in den Griff bekommen kann?
Die erste und wichtigste Gegenmaßnahme drängt sich regelrecht auf. Wir brauchen mehr Frauen als Prüferinnen in der mündlichen Prüfung. Der Arbeitsstab Ausbildung und Beruf hat zur Reform der mündlichen Prüfung auch ein Forderungspapier entwickelt, mit dem wir seit etwa 2 Jahren im ständigen Austausch mit vielen Prüfungsämtern stehen. Und wir wissen daher, den JPAs ist dieses Problem bewusst und es wird auch daran gearbeitet und es gibt auch erste Fortschritte. Allerdings gibt es immer noch zu wenige Prüferinnen. Daher auch für alle, die das hier hören und vielleicht schon prüfen dürften, das ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, zu der wir wirklich sehr aufrufen können. Die nächste wichtige Forderung ist, dass alle Prüfenden vor ihrer ersten Prüfung eine verpflichtende Schulung absolvieren sollten. Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung, auf der das Forderungspapier beruht, war das tatsächlich nur in Hessen der Fall. Also in allen anderen Bundesländern durften zu diesem Zeitpunkt einfach alle, also jede Richterin, jeder Richter, jede Staatsanwältin durfte prüfen, ohne sich vorher irgendwie mit Didaktik auseinandergesetzt zu haben. Das finden wir nicht gut. Wir sagen, Schulungen sollten verpflichtend sein und ein verpflichtender Bestandteil dieser Schulung müssten auch Antidiskriminierungstrainings oder Anti-Bias-Trainings sein, um eben eigene, vielleicht internalisierte Diskriminierungsmuster oder Vorurteile, Stereotype zu analysieren und auch erkennen zu können. Denn natürlich sind auch nicht alle Frauen, die wir als Prüferinnen gewinnen können, automatisch total sensibilisiert für Diskriminierung und vor allem nicht für Diskriminierung jeder Art. Diese beiden Maßnahmen sind aus meiner Sicht die wichtigsten. Perspektive schließe sich aber auch zum Beispiel über eine Abschaffung der sogenannten Vorgespräche oder auch der Vornotenkenntnis diskutieren, um die Startbedingungen für alle anzugleichen. In der Notarinnenprüfung wird das übrigens seit Jahren ganz selbstverständlich so gemacht.
Jetzt haben wir uns zwei Blöcke oder besonders markante Beispiele für Diskriminierung in der juristischen Ausbildung angeschaut. Ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen rauszoomen, breiter und auch nochmal hier so ein bisschen nach Maßnahmen fragen. Was muss sich denn ändern, wenn wir uns die juristische Ausbildung allgemein anschauen, um sie diverser, um sie diskriminierungssensibler zu gestalten? Und das können jetzt Veränderungen auf der institutionellen Ebene sein, aber auch Maßnahmen, die einzelne Studierende ergreifen können, sei es jetzt betroffene Studierende, die Diskriminierung in ihrer Ausbildung erleben, oder auch nicht betroffene Studierende, die ihre eigene Herangehensweise etc. hinterfragen.
Das beginnt auf jeden Fall bei denjenigen, die Lehrmaterialien erstellen oder die Jura lehren. Lehr- und Übungsfälle sind nun mal der Grundpfeiler unserer Ausbildung und es ist relativ einfach, Sachverhalte zu ändern, Stereotype rauszuschmeißen, veraltete sexistische Eselsbrücken rauszuschmeißen und bei der Erstellung von Lehrmaterialien generell darauf zu achten, dass Jurastudierende sich beim Lernen jetzt nicht unbedingt diskriminiert fühlen müssen. Institutionell würde ich sagen, geht es vor allem darum, anzuerkennen, dass es in der juristischen Ausbildung konkrete Diskriminierungspotenziale gibt und dass man auch Vorkehrungen dagegen trifft. Das geht zum Beispiel durch verpflichtende Schulungen für Lehrpersonen und Prüfungspersonen. Das hat Susanne ja gerade schon in Bezug auf die mündliche Prüfung angesprochen. Dann ist es aber auch wichtig, dass es effektive Beschwerde- und Kontrollmechanismen auf allen Ebenen gibt, wo Studierende diskriminierende Aufgabenstellungen und Vorfälle anonym melden können. Und dass es auch Beratungsstellen oder Anlaufstellen für Betroffene gibt, wo sie ihre Erfahrungen teilen können und wo sie vielleicht auch mit anderen Studierenden vernetzt werden können, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. An einigen Unis passiert in der Richtung auch schon was. Die Unis Hamburg, Göttingen und auch in Münster gibt es zum Beispiel Meldesysteme für diskriminierende Sachverhalte. In Münster läuft das Ganze, glaube ich, über das LearnWeb. Und Ende letzten Jahres haben sich 15 Jurafakultäten im Rahmen des sogenannten Hamburger Protokolls dafür ausgesprochen, Ansprechstellen für Prüflinge aufzubauen, um die Missbrauchs- und Diskriminierungsanfälligkeit von juristischen Prüfungen offenzulegen und zu vermeiden. Dann hast du gerade auch angesprochen, was können Betroffene tun, betroffene Studierende, welche Tipps haben wir, welche Angebote gibt es da? Es gibt auf jeden Fall an ein paar Universitäten Anlaufstellen für spezifische Diskriminierungskategorien. Die Uni Bremen hat zum Beispiel eine Anlaufstelle für Studierende mit Behinderung eingerichtet. Und dann gibt es natürlich noch die Gleichstellungsreferate an den Fakultäten und an den Unis, an die man sich mit konkreten Fragestellungen oder Beschwerden wenden kann. Mir persönlich hat es immer am meisten geholfen, Banden zu bilden und mir Netzwerke zu suchen, in denen ich Leute treffen konnte, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und mit denen ich mich austauschen konnte. Zum Beispiel Hochschulgruppen wie die kritischen JuristInnen in Münster, aber auch Vereine wie der DJB, der Postmigrantische JuristInnenbund oder die Afrodeutschen JuristInnen. Der DJB hat seit neuestem auch ein spezielles Netzwerk für JuristInnen mit Migrationsgeschichte. Das trifft genau die Schnittstelle von Geschlecht und Migrationsgeschichte. Und der DJB und der Postmigrantische JuristInnenbund haben Mentoring-Programme, wo man mit Personen vernetzt werden kann, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, einen ähnlichen Hintergrund haben und vielleicht kann man dort sogar Vorbilder treffen. Die Anmeldefrist für das Mentoring-Programm des Postmigrantischen JuristInnenbundes sollte noch laufen, wenn dieser Podcast hochgeladen wird.
Wunderbar, ich glaube, das war schon ein super guter Überblick mit ganz vielen verschiedenen Aspekten. Da haben wir jetzt vor allem ja die Seite von Studierenden, die sich selbst vielleicht betroffen fühlen von verschiedenen Diskriminierungserfahrungen. Jetzt haben wir aber ja auch die andere Seite von Studierenden, die das vielleicht selbst aus persönlicher Betroffenheit in ihrem Studium gar nicht so bemerken. Was können denn ganz grundsätzlich Studierende tun, um sich solidarisch zu verhalten, um zu unterstützen und um auch dazu beizutragen, dass es ein anderes Klima in der juristischen Ausbildung gibt?
Es ist im Uni-Kontext auf jeden Fall wichtig, Lehrende auf diskriminierendes Lehrmaterial hinzuweisen und bei diskriminierenden Äußerungen und Vorfällen auch in der Vorlesung nicht leise zu sein. Gerade in solchen Situationen ist es für Betroffene oft schwer, etwas zu sagen, weil sie einfach in der Minderheit sind. Und ich finde es auch problematisch, Betroffenen die Verantwortung dafür aufzubürden. Daneben können natürlich alle Studierende sich im Rahmen der FSV, dem FBR und dem AStA engagieren und so Einfluss auf den Fachbereich, die Uni, die Prüfungsämter ausüben. Und ich glaube, dass sie das auch tun sollten, da wir alle von einem diskriminierungsfreien Lernraum profitieren können.
An der Stelle schiebe ich vielleicht auch noch mal eine Frage ein, um so ein bisschen hervorzuheben, warum auch eigentlich Diversität und Diskriminierungssensibilität ein Thema ist, was schlicht alle angeht und nicht nur die Personen, die sich vielleicht konkret aufgrund bestimmter Erfahrungen im Studium davon betroffen fühlen. Warum brauchen wir denn ganz grundsätzlich und allgemein und für alle eine Sensibilisierung, mehr Diversität? Welche Vorteile hat das ganz allgemein für die juristische Ausbildung und Fachwelt?
Also zunächst kann man diese Frage ja auch genau umdrehen und fragen, warum sollten es eigentlich nur manche Studierende verdient haben, in einer diskriminierungsarmen Umgebung zu lernen? Das Jurastudium ist schließlich auch so schon mit genug Struggles verbunden. Natürlich, und das sagst du aber auch ganz zu Recht, hat es auch für alle einen Mehrwert, sich mit vielfältigen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen und da vielfältige Lebensrealitäten kennenzulernen, insbesondere für Menschen, die später in sehr verantwortungsvollen Berufen arbeiten müssen.
Ich finde es immer etwas komisch, erklären zu müssen, warum Diversität wichtig ist. Eigentlich geht es doch darum, dass die Gesellschaft divers ist und Jura soll niemanden ausschließen, gerade auch wie Susanna gerade schon sagte, JuristInnen später in so wichtigen Berufen sitzen und wichtige gesamtgesellschaftliche Entscheidungen treffen. Und gerade deshalb ist es auch wichtig, dass in diesen entscheidenden Positionen auch alle gesellschaftlichen Perspektiven vertreten sind und dass das Recht nicht nur aus einer sehr bestimmten Perspektive ausgelegt und angewendet wird.
Vielen Dank, dass ihr das auch nochmal klargestellt habt, auch wenn man ja meinen würde, das ist ganz selbstverständlich. Wenn wir jetzt nochmal zum, ja, so langsam in den Abschluss gehend nochmal uns eine Checkliste formulieren müssten. Was sind die Checklistenpunkte für eine inklusive Lehre und Ausbildung? Wie sieht das Ideal der inklusiven Lehre und Ausbildung aus?
Wir haben es ja eben schon angesprochen, in Sachverhalte gehören keine Stereotype und es lohnt sich, vielfältige Lebensrealitäten abzubilden und sich mit vielfältigen Lebensrealitäten zu beschäftigen. In meiner eigenen Lehre gehört für mich daneben auch dazu, dass ich versuche, geschlechtergerechte und diskriminierungssensible Sprache zu verwenden. Auf der anderen Seite ist Sprache allein aber natürlich nicht genug, sondern es kommt auch auf die Inhalte an, die notwendigerweise in der Lehre auch immer subjektiv gefärbt sind. Ich bin jetzt Familienrechtlerin, deswegen mache ich es mal am Beispiel des Familienrechts. Es gibt zwar natürlich eine Vorgabe, was im Familienrecht unterrichtet werden soll. Letztlich ist man als Lehrperson aber in der Auswahl der Einzelfragen, die man mit den Studierenden diskutieren will, doch wieder irgendwie frei. Will ich zum Beispiel besprechen, wer eigentlich Elternteil eines Kindes werden kann und so die Lebenswirklichkeit von zwei Mütterfamilien sichtbar machen? Oder will ich zum Beispiel die Frage aufwerfen, ob die Eltern in einen Schwangerschaftsabbruch ihrer minderjährigen Tochter einwilligen müssen? Und wie bespreche ich eigentlich die Frage von Scheinehen und die damit verbundenen rassistischen und klassistischen Argumentationsmuster? Familienrecht Werbeblock Ende. Das ist sehr interessant alles. Und was ich sagen will, ist, es kommt nicht nur auf das Wie an, sondern auch auf das Was.
Damit habt ihr jetzt ja schon ganz viele Punkte, Reformvorschläge angesprochen, die das Themenfeld Diversität und Diskriminierung betreffen. Jetzt ist es aber nicht nur jetzt, sondern ja stets und ständig so, dass die juristische Ausbildung und ihre Reform in ganz vielerlei Form Thema sind. Aktuell nach der letzten Konferenz der JustizministerInnen gibt es ja wieder eine Kampagne You're Serious, über die ich gestolpert bin. Und ich dachte, das nehme ich hier auch nochmal zum Aufhänger, um nochmal ganz allgemein zu fragen, wenn ihr, die euch ja viel im Rahmen eures Ehrenamts mit der juristischen Ausbildung beschäftigt, ein paar Wünsche frei hättet, was sich an der juristischen Ausbildung ändern muss. Was wären eure Wünsche, die hoffentlich die nächste JustizministerInnenkonferenz berücksichtigt oder bedenkt?
Ich habe insbesondere zwei Wünsche und ich bin mir nicht so sicher, ob die von der nächsten JustizministerInnenkonferenz bedacht werden, aber ich sage sie jetzt mal trotzdem. Ich finde zum einen das Jurastudium stoffmäßig total überlastet und gleichzeitig auch wenig relevant für viele juristische Berufe. Ich denke, der Prüfungsschwerpunkt müsste viel stärker auf Methoden und auf Argumentation liegen und weniger auf der Kenntnis einzelner Probleme. Also der Stoff gehört ganz eindeutig entschlackt und gleichzeitig finden aber richtig viele spannende juristische Fragen, feministische Rechtswissenschaft, Zwinki Zwonki, im Studium so gut wie gar nicht statt. Also da würde ich mir auch mehr Freiheit wünschen. Der zweite Wunsch oder die zweite Erkenntnis ist, dass mir das Staatsexamen als Prüfungsform einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß erscheint. Dass die Performance innerhalb von 1,5 Wochen plus der mündlichen Prüfung über die gesamte berufliche Zukunft entscheiden soll, das finde ich nahezu absurd. Und da könnte zum Beispiel die flächendeckende Einführung des Jura-Bachelors, wie es ihn schon an einigen Unis gibt, eine gute Maßnahme sein, um Studierenden insbesondere auch Unsicherheiten zu nehmen.
Plus eins, das würde ich mir auch von einer Reform des Jurastudiums wünschen. Ich finde, es gibt echt viele Stellen, an denen man ansetzen könnte. Vielleicht könnte man auch schauen, wie man das Jurastudium insgesamt sozial inklusiver gestalten kann oder attraktiver für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Vielleicht indem es zu Beginn des Jurastudiums mehr Einführungsveranstaltungen gibt, wo akademische Eigenheiten oder Arbeitsweisen vorgestellt werden oder indem man Lehrmaterialien kostenlos zur Verfügung stellt oder die uni-eigenen Repetitorien mehr ausbaut, sodass die Examensvorbereitung keine finanzielle Frage ist. Und ich finde oder ich glaube, dass die Einführung eines integrierten Bachelors, natürlich abgesehen davon, dass es den psychischen Druck bei Jurastudierenden senken würde, auch gleichzeitig dazu beitragen könnte, das existenzielle Risiko, Jura zu studieren, zu minimieren, weil man nach Abschluss des Studiums wenigstens einen Abschluss in der Tasche hat.
Ich denke, das sind viele Punkte, die auch viele Zuhörende wahrscheinlich so unterschreiben würden. Und wir kommen jetzt schon zum Ende meiner Fragenliste. Und wer sich jetzt diese Folge angehört hat und selbst vielleicht nochmal mit ganz viel Schwung ausgestattet ist, diese juristische Ausbildung zu verändern, kommt vielleicht auch auf die Idee, sich doch in eurem Arbeitsstab zu engagieren. Und deshalb dachte ich lasse euch zum Abschluss noch eine kleine Art Werbeblock oder zumindest Informationsblock schalten. Wie können sich Studierende bei euch engagieren? Ja, was sind da die Möglichkeiten, bei euch mitzuarbeiten oder falls ihr Tipps für andere Möglichkeiten habt, sich einzusetzen für eine Reform des Jurastudiums?
Der Arbeitsstab Ausbildung und Beruf wird im DJB alle 2 Jahre neu besetzt, das nächste Mal im Herbst 2025. Über Fristen und alles, was ihr für die Bewerbung wissen müsstet, halten wir euch auf dem Laufenden, insbesondere auf unserem Kanal Üble Nachlese, da könnt ihr also direkt mal reinfolgen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unsere Beiträge dort liked oder den Kanal weiterempfehlt. Wenn ihr euch jetzt schon vor Herbst 2025 im DJB engagieren wollt, wäre zum Beispiel eure Regionalgruppe oder die regionale Gruppe der jungen Juristinnen eine gute Anlaufstelle. Auch dort gibt es dann viele coole Projekte oder Veranstaltungen, bei denen ihr mitmachen könnt. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage des Deutschen Juristinnenbundes www.djb.de. Willst du noch irgendwas zum Postmigrantischen Juristinnenbund sagen vielleicht?
Genau, also der Postmigrantische Juristinnenbund ist ein 2021 gegründeter Verbund, der sich für den Abbau von Diskriminierung im und durch das Recht einsetzt. Und es gibt verschiedene Unterarbeitsgruppen, ähnlich wie beim DJB. Also im Prinzip geht es darum, ein DJB zu erschaffen für migrantisierte Menschen. Und dort gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das geht auch ohne, also es gibt nicht diese feste Bewerbungsfrist wie beim DJB, sondern wenn ihr einfach auf die Website geht, pmjb.de, gibt es ein Kontaktformular und so könnt ihr ganz einfach auch Mitglied werden und euch anschauen, was inhaltlich so alles gemacht wird.
Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir einen sehr guten Überblick über viele verschiedene Aspekte der juristischen Ausbildung bekommen und vielleicht nochmal ein Gefühl dafür entwickelt, dass es doch einiges gibt, was man mal angehen könnte. Mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und das spannende Gespräch. Und ja, ich werde in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall auch noch ein paar Veröffentlichungen, Links verlinken zu Sachen, die der Arbeitsstab in diesem Themenbereich schon veröffentlicht hat, falls die Zuhörenden da nochmal ein bisschen was weiter nachlesen wollen.
Vielen Dank, dass wir da sein durften, Fiona.
Dankeschön.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser sehr informativen Folge angelangt. Und wir haben uns, denke ich, einen ganz guten Überblick über den Stand von Diversität und Diskriminierungssensibilität in der juristischen Ausbildung, Wissenschaft und Praxis erarbeitet. Aber wie immer findet ihr natürlich noch weiterführende Quellenhinweise, Aufsätze oder Podcast-Folgen in der Podcast-Beschreibung. Über einiges davon haben wir auch gesprochen. Und noch einmal der Reminder, stay tuned für die nächsten Folgen, denn ich habe noch einige weitere spannende Gespräche zu diesem Themenfeld geführt. Für Informationen rund um Elsa, unsere Arbeit und anstehende Events lohnt sich auch ein Blick auf unsere Website oder unseren Instagram-Account. Und bis dahin viel Spaß mit den anderen Podcast-Folgen und bis zum nächsten Elsa-Event. Thank you.